Hallo und willkommen zum anarchistischen Radio. Heute wieder mal ein bisschen komisch, weil ich irgendwie die Sendung mache, ohne mich groß vorbereitet zu haben oder so, oder weil irgendwie alles über Bord geworfen wurde. Deswegen mache ich das alles aus dem Stegreif. Ja, deswegen auch gewisse Ungenauigkeiten und Versprecher und Ähnliches bitte zu verzeihen. Thema der heutigen Sendung ist Besetzungen, und zwar die Hausbesetzung oder nicht nur Hausbesetzung, sondern überhaupt die Besetzungsgeschichte von Wien in den letzten 130 Jahren. Gut. Anfangen tun wir mit einem Lied, Red Herring, Streets. Besetzungen, die ersten Besetzungen in Wien, auf die ich gestoßen bin, so waren rund um 1880 durchwegs möglich, dass es davor schon irgendwie welche gab oder so. Allerdings habe ich dazu nichts gefunden. 1880 gab es, wurden wilde Besiedlungen, zwar auf dem Gebiet von Kaisermühlen, da wo ihr Kaiserwasser, also da in der Nähe von der UNO-Sitte irgendwo, wilde Siedlungen geschaffen. Das hatte weniger einen politischen Hintergrund, sondern vielmehr, weil halt damals die Wohnsituation in Wien sehr erbärmlich war. Das war irgendwie so die Zeit, wo es die Bettgier gab, wo halt irgendwie so in einer Zweizimmerwohnung 10 Leute gegeben hat und irgendwie tagsüber dann noch irgendwie andere Leute geschlafen haben und so. Wien ist zu der Zeit irrsinnig stark gewachsen. Es ist innerhalb von 50 Jahren auf, ich glaube, das Fünffache oder so angewachsen, es gab viel zu wenig Wohnraum für die Leute. Da haben halt manche Leute dann irgendwie angefangen, ja, Land zu besetzen, da irgendwie irgendwelche Hütten drauf zu bauen, wilde Siedlungen zu machen. Ja, was ich gefunden habe bislang dazu, war halt irgendwie, ja, wie gesagt, ohne politischen Hintergrund sozusagen, oder ohne, es hat natürlich auch einen politischen Hintergrund, aber halt ohne direkten politischen Hintergrund, sondern vielmehr einfach so eine Selbsthilfemaßnahme, Überlebensmaßnahme. Jo. Das hat sich dann ist dann so weitergegangen. So, es gab einfach zu der Zeit, zur Kaiserzeit, irgendwie überhaupt keine Möglichkeit oder die haben da irgendwie überhaupt nicht eingegriffen. Bezüglich Wohnmarkt und so, Wohnen war extrem teuer. Es gab weiterhin irgendwie viel zu wenig Wohnplatz. Das hat sich dann während dem Krieg noch verschlechtert, während dem Ersten Weltkrieg. Und aber dann 1919 hat es halt immer mehr Siedlungen solche gegeben. Was sich dann geändert hat, das ist halt, dass dann durchwegs politisch geworden ist, politisch aufgeladen. Es waren damals sowieso irgendwie revolutionäre Zeiten. War kurz vor irgendwie die russische Revolution, die war 1917, dann 1919 waren halt auch irgendwie die Räterepublik in München und Berlin und so. Und das hat natürlich auch ausgestrahlt auf Wien. Und da gab es eben dann irgendwie so Besetzungen bzw. Siedlungsanlegungen oder wie man dazu sagt, mit durchwegs politischem Hintergrund. Federführend waren am Anfang oder sehr federführend der bunte herrschaftslosen Sozialisten, Anarchisten und Anarchistinnen, und die haben damit irgendwie so eine Plattformidee verfolgt. Und zwar halt irgendwie so, dass praktisch, wenn da irgendwie so Siedlungen gebaut werden, was damals halt irgendwie so gang und gäbe war, dass halt es nicht nur irgendwie so für den Wohnraum der Einzelnen ging, sondern halt auch irgendwie, dass gleich dazu gebaut worden ist oder geschaut worden ist, dass es auch große Gemeinschaftsräume gibt, verschiedenster Art, von Kinderbetreuung bis halt irgendwie Feierhallen und Versammlungshallen und so. Jo. Und da war natürlich auch irgendwie der Selbstorganisationsgedanke sehr stark und Plattformgedanke deswegen, weil halt da irgendwie zum Beispiel sehr stark zu dieser Zeit war die Alternativ, die Lebensreformbewegung, dass es halt da praktisch einen konkreten Platz gibt, wo sich da irgendwie dann die verschiedenen Leute zusammenfinden, diskutieren können, was auch immer, irgendwas merken können, so auf einer Plattformebene. Bemerkenswert waren damals vor allem zwei Siedlungen. Das war eben die Siedlung Eden, wo eben Anarchisten und Anarchistinnen sehr stark dabei waren. Da gab es hier im anarchistischen Radio vor, ich glaube, drei Monaten, irgend sowas, zwei Sendungen dazu, die kann man nachhören auf www.a-radio.net. Jo. Und das zweite, was irgendwie sehr bemerkenswert, die zweite sehr bemerkenswerte Siedlung, also eigentlich war das überhaupt so sehr bemerkenswert, war die Siedlung in der Lobau. Und zwar war das irgendwie deswegen bemerkenswert, weil das war so eine Arbeitslosen-Selbsthilfe, Selbstorganisationsdings. Da haben sich einfach die Arbeitslosen irgendwie dort hingegeben und haben da irgendwie halt ihre Dinge durchgezogen. Ja, und haben da halt irgendwie so praktisch schon selber organisiert, logischerweise. Und jetzt habe ich den Faden verloren, schön. Haben sich selber organisiert und ja, halt irgendwie ihre Lebensgrundlage praktisch so bestritten. Also die Arbeitslosigkeit war natürlich zu der Zeit auch extrem hoch. Jo. Vorher schon gesagt, Lebensreformbewegung war da sehr stark zu dieser Zeit. Die haben sowieso, also Siedlungen damals war irgendwie sowas sehr, sehr Populäres, so irgendwie dieser Gedanke aus der Welt sozusagen auszusteigen. Gab es berühmt in Israel die Kibbutz-Bewegung oder halt auch irgendwie eh so Monte Veritas in Italien, so als Alternativsiedlung. Die Alternativbewegung, Lebensreformbewegung, wie sie sich damals nannte, hat da sehr viele Sachen irgendwie mit hineingebracht, Also ja, natürlich war da halt sehr stark. Die haben zum Beispiel die ersten vegetarischen Restaurants irgendwie in Wien aufgezogen oder das Gänsehäufel, das war irgend so ein Lebensreformer, der da irgendwie einfach diesen Strand angelegt hat, damals halt auch irgendwie ohne irgendwie Bewilligung oder sonst irgendwas der Behörde der Stadt Wien. Und da haben irgendwie halt so verschiedene Leute sehr stark irgendwie miteinander gekonnt, sehr viel gemeinsam gemacht und so. Und ja, aufgehört hat sich das Ganze 1923, weil damals dann eben irgendwie der soziale Wohnbau angefangen hat. Es wurde so praktisch schon irgendwie abgeflaut sozusagen. Viele Siedlungen wurden legalisiert. Es gab allerdings weiterhin sehr viele oder einige wilde Siedlungen. Aber es gab praktisch keine Neubesetzungen mehr, weil eben dann irgendwie das die Stadt Wien übernommen hat. Dadurch ist natürlich der Selbstorganisationsgedanke etwas mehr weggefallen oder ziemlich weggefallen. Die haben natürlich auch weniger auf Siedlungen gebaut, sondern halt auf diese Riesenwohnblöcke, was Vor- und Nachteile hat. Und eh, also in der jetzigen offiziellen Geschichtsschreibung der Stadt Wien, der Wohnbau und so, kommt es natürlich vor. Diese Zeit zwischen 1919 und 1923 wird eigentlich so als Initiationsphase und Übergangsphase beschrieben, wo halt irgendwie die Stadt noch nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie da etwas zu machen. Und das halt irgendwie so angestoßen wurde von diesen, wie gesagt, auch sehr stark von Anarchisten und Anarchistinnen, aber nicht nur. Aber es wird in der offiziellen Geschichtsschreibung jetzt natürlich dieser Teil wird weggelassen und wird halt nur gesagt, gut, das gab es so, aus diesem heraus ist der soziale Wohnbau entstanden und so. Aber das, was da irgendwie so konkret war, das wird eher tendenziell weggelassen. Und die wilden Siedlungen gab es dann eigentlich relativ lange, und zwar noch bis nach dem Weltkrieg. Wie sie die Nazizeit überstanden habe ich keine Ahnung. Und ja, zum Beispiel gab es am Gebiet, wo jetzt der Hugo-Breitner-Hof steht, das ist im 14., das ist da, wo das Casino beim Garten ist, das ja manche von euch kennen werden, von der Besetzung letztes Jahres. Da gab es bis 1950 oder so, das war der erste Gemeindebau, der nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist. Und da gab es halt eine wilde Siedlung auch. Die letzte, die es gab, die war halt auch in Kaisermühlen da, wo jetzt die Unmusite ist. Das war so 1953 oder so, ist die geräumt worden und dann ist irgendwie die Unmusite hingebaut worden. Und dann war mal ein paar Jahre Ruhe. Jo, gut, ich spiele das nächste Lied. Sag dann noch kurz was zum Lied. Als die anderen ist ein Soundtrack aus dem Jahr 1919 und zwar von Film Anders als die anderen. Das ist der erste Film, der halt irgendwie muss ich jetzt den Anschluss wiederfinden. Gab halt damals ein Komitee zur Streichung des das Paragraphen 175. Paragraphen 175 hat homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt. Und dieser Film war praktisch irgendwie so ein Agitationsfilm oder so dagegen. Das war irgendwie so eines der ersten Male, dass sich da Menschen, also ersten Male nicht, früher war das irgendwie ganz früher normal, aber eines der ersten Male, dass halt irgendwie nach langer Zeit, nach einigen hundert Jahren, wo das irgendwie so unterdrückt worden ist, total unterdrückt worden ist, sich Menschen irgendwie da zur Homosexualität bekannt haben, geoutet haben und halt auch irgendwie Straffreiheit und so weiter gefordert haben. Und das war halt auch genau zu dieser Zeit, sich mit dem auch irgendwie vermischt hat und so weiter. Und ja, irgendwie nicht nur irgendwie ein Soundtrack, die Sound irgendwie der damaligen Zeit auch irgendwie aufleben zu lassen, aber auch um irgendwie zu zeigen, also da war einiges in Bewegung. Gut. Wie gesagt, die wilden Siedlungen haben dann aufgehört, so 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, sind dann die letzten entweder geräumt worden oder legalisiert worden. Und dann war es jetzt mal eine ganze Weile ruhig. Es war die Zeit der Sozialpartnerschaft, wo man sich nicht allzu sehr engagiert hat. Ja, Wohlstandsblase, Spießertum und so weiter. Das hat sich alles erst geändert durch die Hippiezeit, wo ja bekannterweise in Deutschland zum Beispiel ziemlich viel auch besetzt worden ist, bekannt durch Tonschnelle Scherben, Rauchhaus-Song. In Wien war die Bewegung bei Weitem nicht so stark, da war die Rede von dieser heißen Viertelstunde und so. Und da hat es allem aber auch Sachen gegeben, Aktionen gegeben, Besetzungen. Besetzungsmäßig war da relativ wenig los eigentlich. Es gibt zwei interessante Sachen. Erstens gab es damals halt die ersten Uni-Besetzungen. Die war halt über eine Nacht, damals halt Teach-In genannt. Der Kampf um die Uni war ja eins der Hauptanliegen. Vorher war das in den 50er, 60er Jahren, ja, ist nicht autoritär, die Profs waren Halbgötter. Da gab es halt irgendwie diesen Kampf um Demokratisierung und so. Und in diesem Zuge halt auch dann irgendwie so das erste Teach-In und über Nacht dort bleiben. Und das andere gibt es diese Geschichte, dass halt irgendwie ein Jugendheim für schwer erziehbare Jugendliche von der Caritas, da ist die Leiterin getürmt und hat die Kids alleine gelassen. Die haben sich dann praktisch irgendwie selbst organisiert, im positiven Sinne, im negativen Sinne irgendwie sich selbst, waren sie sich selbst überlassen. Die haben halt da irgendwie weiterhin bleiben können und die hat sich eine ganze Weile niemand gekümmert. Nach irgendwie 1969, glaube ich, war das, ist das dann irgendwie geräumt worden. Und es ist halt ein neues Heim irgendwie aufgezogen worden am gleichen Platz. Und die Kids sind dann irgendwie auf der Straße gestanden und die haben dann irgendwie Besetzungsaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Also relativ spektakuläre Aktionen, wie zum Beispiel einen leeren Tigerkäfig in Schönbrunn haben sie irgendwie besetzt oder irgendwie. Im Rathauspark haben sie gecampt oder vom Stephansdom die Domstube irgendwie besetzt und so. Ja, das war damals irgendwie so die Sachen, die damals los waren, in den 60ern. Gut. Jetzt kommt das nächste Lied, das ist Qualtinger Hausmeisterlied.
In Kundendorf trut auf ein Eck Nummer 2 steht ein dreistöckiges Haus und das gehört dem Papa. In ein Zimmer da drin steht ein Kasserlan und den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Um das zu verputzen, sind wir auf der Welt. Wenn vom Arbeiten gerät wird, da kriegen wir einen Grant, denn unser Vater ist aus hier und ein Seidenfabrikant. Denn unser Vater ist aus hier und ein Seidenfabrikant. In der Schule schon waren wir ein paar hartschlechte Buben, haben niemals einen Spaß und eine gerade Vertun.
Nur der Lehrer hat gesagt,
mir denkt, zwei ist ein Kreuz, aus ein paar solche Eseln wird niemals was gescheit.
Das hat er ganz groß auf die Tafel hingeschrieben.
Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir sein Problem. Gern tun wir nix, aber wir sind arrogant. Futter ist aus hier und ein Seidenfabrikant. Denn unser Futter ist aus hier und ein Seidenfabrikant. A Schiller, a Goethe war niemals im Haus. Die kennen wir bloß vom Figurimann aus. In der Geografie wissen wir nicht bis die Ruhe.
Dafür aber spielen wir sehr gut Karambol.
Ein Theater, das ist für uns die höchste Fadis.
Von den Tanzschulen jedoch wissen wir jede Adresse.
Da braucht man kein Gäste. Und sind da elegant. Denn unser Futter ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Denn unser Futter ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant.
Sorry. Nach den 60er Jahren kommen natürlich die 70er, die hausbesetzungsmäßig irgendwie goldenen Jahre sozusagen, kann man sagen. Es war die Zeit, wo Buck entstanden ist, Ammerlinghaus entstanden ist, Arena entstanden ist. Ja. Also angefangen hat es irgendwie mit der Ammerlinghausbesetzung, so Halbbesetzung war das, was dann irgendwie renoviert worden ist. Dann eben nach der Wiener Festwochen irgendwie die Arena besetzt worden, was überraschenderweise ziemlich groß geworden ist. Ziemlich große und ja, weil dann auch irgendwie ziemlich viel losgetreten wurde dadurch. So wurde zum Beispiel irgendwie das Nachtleben in Wien, was ja vorher irgendwie eher wenig da war, gab es das halt da irgendwie durch die Arena-Besetzung ziemlich einen großen Anstoß oder so. Es sind dann einige Sachen entstanden, die sich direkt darauf bezogen haben. Oder praktisch aus den Leuten, die damals aktiv waren, so zum Beispiel das Flex oder das Rockhaus oder Schwarze Café. Jo. Manche Sachen gibt es halt nicht mehr. Es gab natürlich damals um einiges mehr Besetzungen und natürlich auch nicht alle so glücklich verlaufen wie jetzt die drei eben genannten. Wuk ist später dann irgendwie noch passiert oder besetzt worden. Wuk halt schon mit der ganz klaren Stoßrichtung irgendwie Werkstätten und Kulturbereich, also eine kulturelle Besetzung sozusagen. Ja, was besonders war am Wuk war halt irgendwie, dass es einen speziellen Raumbereich gab, der halt nur für Frauen war. Die FZ-Bar, die halt weiterhin irgendwie autonom ist, also der FZ-Turm eigentlich. Jo. Die praktisch immer noch so ein Ding machen, den es weiterhin gibt. Ja, wie gesagt, also es gab halt einige Sachen, einige Mehrbesetzungen damals und halt auch einiges Mal irgendwie, wo dann irgendwie dementsprechend geprügelt und verhaftet und mit Angang Leute übersät worden sind. Andere Besetzung, die es damals gab, war die ganz wichtig war die Burggartenbesetzung, wo halt irgendwie darum ging, sich irgendwie öffentlichen Raum zurückzunehmen. Das war irgendwie halt auch damals, gab es da irgendwie, glaube ich, einmal in der Woche irgendwie so diese Besetzungs- und dann auf den Rasen gehen, dann sind die Bullen rein und haben dementsprechend geknüppelt und so. Und ja, ist halt irgendwie was jetzt heutzutage ja schwer vorstellbar ist. Weil das eigentlich eh jeder macht und bei den meisten Parks und so, dass ihm das damals irgendwie halt auch irgendwie so mit ziemlich viel Kraft und Prügel einstecken lassen müssen und so weiter erkämpft worden ist. Ja, es gab damals auch eine haufenweise Scheinbesetzungen, zum Beispiel in Spittelberg, wo ja das irgendwie dann eh, also die Geschichte von Spittelberg ist eh bekannt, glaube ich mal, so ganz früher war das halt Hospitalviertel mit Krankenhäusern, Siechenhäuser und Rotlichthäusern kam dann irgendwie war ziemlich heruntergekommen, so in den 60er, 70er Jahren, wurde dann unter anderem durch das Ammerlinghausbesetzung und durch andere Aktivitäten andere Scheinbesetzungen, Echtenbesetzungen da in der Gegend gerettet und wurde dann halt irgendwie renoviert. Und in der Zwischenzeit ist das halt eher Bobo-Gegend und so typisches Beispiel für Gentrification in Wien. Ja, gut. Da ich jetzt wieder mal verloren habe, das nächste Lied einfach ist Exodus Two Sums.
Exodus. Movement of your people. In 1992 came the movement. Movement manifest itself. Then came the dance. And we danced from dusk till dawn.
Censorship? Try censor this. Sure.
Them dirty Babylon and traffic, bandy beats. Them dirty Babylon and traffic, bandy beats. Them dirty Babylon and traffic, bandy beats. But just the Exodus, we are fit, beat the band.
Ja, das war Uralt Techno von Exodus. Auch nicht ganz umsonst gespielt. Exodus war 1992 England. Eine dieser Leute, die halt irgendwie die Techno-Bewegung mitgestaltet haben, halt auch durch Besetzungen sehr stark und halt irgendwie so, ja, eher auch politisch sehr stark aktiv waren und vor allem in der Hausbesetzungsbewegung oder Techno-Bewegung, Traveler-Bewegung damals. Jo. Deswegen auch ziemlich krasse Repression erleidet haben. Deswegen halt dieser Uralt-Techno jetzt von mir gespielt. Gut. weiter geht bei unserer Geschichte, was eigentlich nicht wirklich Geschichte ist, sondern eigentlich ist das voll der Schnellzug, so voll durch, irgendwie durch die Geschichte. Die meisten Sachen werdet ihr wahrscheinlich eh schon wissen. Das kommt davon, wenn man sich schlecht vorbereitet. Haha. Ja. So von der... Also was dann irgendwie so weiterging, ging halt irgendwie 70er Jahre, 80er Jahre, war dann irgendwie so schleichend oder eh immer schon da gewesen, beide Arten, aber halt dann irgendwie stärker die Punkbewegung gekommen und halt auch die autonome Bewegung und da halt irgendwie wiederum die Forderung oder das Weg von diesen Forderungen, sondern halt irgendwie so Häuser denen, die sie bewohnen, dieses Infragestellen von Eigentumsverhältnissen per se und ähnliches. Jops, und gab damals halt irgendwie ziemlich heftige Sachen, heftige Repression, aber auch ein Widerstand eigentlich, so wie es heute kaum mehr vorstellbar ist. Ja, gab es halt irgendwie Egidi Spallos, Rotstiefchen, ein paar andere Sachen und hat halt schlussendlich geändert mit der Besetzung der Wielandgasse 2 bis 4 des Ernst-Kirchweger Hauses, das es ja bis heute noch gibt, bis heute noch aktiv ist. Jo, gut, jetzt stehe ich wieder mal an. Es gab zu der Zeit natürlich auch irgendwie mehr, so rundherum. Also da gab es zum Beispiel auch 85, glaube ich, war die Au-Besetzung in Hainburg, zur Veränderung des Kraftwerkes, zur Rettung der Au. Es gab da in dieser Zeit auch wieder einige Uni oder eine Uni-Besetzung und was halt darum ging, ich habe jetzt irgendwie ist dann nicht konkret im Kopf, halt irgendwie Sozialeinschneidungen, Sozialkürzungen irgendwie entgegenzutreten. Zum Beispiel wurde damals irgendwie die Freifahrtsticket, Semesterticket für Studis gestrichen. Das war damals so einer der zentralen Punkte. Ist heute irgendwie kaum mehr vorstellbar. Jo. Deswegen jetzt das nächste Lied, wo ich jetzt eigentlich keine Ahnung habe, was das ist. Deswegen spielen wir es ganz einfach.
Thank you.
XATA Soundsystem, nennt sich das Ganze Simideus. Ich bin draufgekommen, dass ich viel zu schnell unterwegs bin, weil ich irgendwie alles viel zu oberflächlich und so weiter behandle, was ja schade ist. Aber ich habe irgendwie gedacht, 130 Jahre irgendwie so in einer Stunde unterzubringen, wird ein bisschen schwer werden. Deswegen habe ich mich jetzt irgendwie beeilt und wie gesagt, sehr schlecht vorbereitet oder eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Jetzt bin ich irgendwie zu schnell. Gut. Wie dem auch sei. 1990 war dann eigentlich so groß als Ruhe mit EKH. War dann irgendwie nach langer Zeit oder nach einiger Zeit wieder mal so, gab es dann für einige Jahre keine neuen besetzten Häuser mehr und auch nicht mehr so viel Aktivität oder eigentlich wenig Aktivität in dieser Richtung. Jo. Damals hat sich aber allerdings einiges so im Umfeld sehr stark geändert. Bis dahin gab es, war die Sozialpartnerschaft sehr stark mit allen ihren Vor- und Nachteilen, die sie hat. Nachteile, dass sie allerdings die Menschen ziemlich entmündigt und zum Teil halt auch natürlich sehr wirtschaftsfreundlich ist. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie, wo es irgendwie so gewisse Bewegungsfreiheiten, kleineren Raum natürlich, aber gibt. Und das ist halt dann irgendwie in den 90er Jahren und später ist halt irgendwie das neoliberale System mehr und mehr gekommen. Also, ja. Wo halt irgendwie mit der Idee, dass irgendwie der Staat nur noch die Kernaufgaben wahrnimmt, sprich Repression vor allem und Schutz der Wirtschaft. Und halt die Wirtschaft sozusagen irgendwie ziemlich freien Markt überlassen ist. Das ist natürlich auch nach Wien und Österreich und so weiter vorgedrungen. Und hat dann natürlich die Sachen, die Möglichkeiten jetzt irgendwas zu bewirken, etwas eingeschränkt. Jo, dafür. Und auf der anderen Seite gab es dann halt irgendwie so ab den 90er Jahren einen extremen, oder eigentlich schon vorher irgendwie, aber dann vor allem mit dem Fall der Mauer und Fall des Kommunismus und so, einen ziemlichen Bauboom in Wien. Wien war plötzlich in der Mitte des Europa und hat so Propagandascheiß ist da immer noch, geistert immer noch herum. Wobei es weiterhin zum Beispiel keine gescheiten Zugverbindungen nach Budapest gibt oder so. Ja. Aber es ist halt Propaganda und dementsprechend ein Bauboom und gleichzeitig ist die Mietpreisbindung ist irgendwie Mitte der 80er gefallen. Dementsprechend sind die Mieten seitdem irgendwie auch gestiegen. Ich habe es dementsprechend gekürzt, wegen dem neoliberalen System, wie vorher schon gesagt, kulturelle und soziale Ausgaben. Dementsprechend gibt es wieder viel mehr Leute, die irgendwie mit Raumnot konfrontiert sind. Und dementsprechend war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es halt wieder anfängt mit Besetzungen. Das ist dann irgendwie so 2003, 2004 passiert. Jups. Und zwar war es halt wiederum ums EKH gegangen, das dem damals irgendwie von der KPÖ in Geldnöten an einen Nazi verkauft und sollte geräumt werden und Aktionen und ja, ist dann schlussendlich nicht verkauft worden, sondern von Stadt Wien über Umwege gerettet, gekauft worden, unter anderem diesen Nazi-Markt reich gemacht, ziemlich viel Kohle irgendwie da in den Arsch geschoben. Jo, die Geschichten sind eh relativ bekannt. Es war allerdings schon, also die erste Aktion, die es halt dann nach langer Zeit wieder mal zur Besetzungsaktion gab, war die Besetzung der Meldemannstraße. Eine eher künstlerische Aktion. Meldemannstraße, das war das Männerwohnheim, das schlussendlich geschlossen worden ist, weil es halt überhaupt nicht mehr zeitgerecht war und da ziemlich miese Bedingungen waren. Das Interessante an der Meldemannstraße war halt, dass Adolf Hitler dort gelebt hat in seinen Wiener Jahren und deswegen gab es da irgendwie von einigen, vor allem Künstlern und Künstlerinnen, eine Besetzung, um halt irgendwie diesen Ort als Ort der Erinnerung oder musealen Ort oder sonst irgendwas zu erhalten. Hat natürlich nicht lange gehalten, genauso wie die ersten Besetzungen dann in dieser Zeit eigentlich eher auch irgendwie so eher symbolischer Art waren, so einfach mit Transpis raushängen und dann wieder rausgehen und so weiter. Jo. Gut. Vom EKH dann irgendwie weiter abgespalten hat sich die Punkerhitten oder vom EKH rausgeflogen, die Punkerhitten, die Punks von der Mahü. die halt auch irgendwie dann mit Besetzungen immer wieder da Druck auf die Stadt geübt haben, damit sie halt auch irgendwie ihr Haus bekommen, was schlussendlich auch funktioniert hat. Jetzt gibt es die Banketten in der Jonstraße. Jo. Gut. Gleichzeitig 2002 gab es halt wieder Uni-Besetzung und im Anschluss daran halt irgendwie die Forderung nach studentischen Freiraum. Wurde die Fakulten im Lehrer Buchhandlung am Unicampus besetzt, woraus sich irgendwie die Gruppe Freiraum gebildet hat, die dann halt immer wieder das Areal am Nahen Turm besetzt hat, um halt da irgendwie Freiraum einzufordern, zu verwirklichen. Immer wieder geräumt worden, ich glaube, das ist so 5, 6 Mal, 7 Mal hin und her gegangen. Hat sich schlussendlich irgendwie ein bisschen aus diesem studentischen Umkreis gelöst, ist immer offener geworden zu anderen Sachen. Schlussendlich eh dann irgendwie auch rausgegangen, andere Sachen besetzt worden, so von dieser Gruppe. Dann auch eh das typische linke Schicksal oder wie auch immer. Mit Spaltung aus der dann rausgegangen in das Hausprojekt, die halt irgendwie letztes Jahr? Jo. Die Dresdestraße besetzt haben zum Beispiel. Dieses Jahr die Praterstraße. Genau. Gut. Ja. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einiges anderes so an Besetzungen. Momentan ist das irgendwie nicht mehr so dieses heiße Thema, wie es zum Beispiel noch war vor einem Jahr oder 2 Jahren. Nichtsdestotrotz gibt es da so vom seitens so stichwortmäßig irgendwie Casino beim Garten, Lobau, Bacher, also Lobau Autobahn, die da irgendwie ein Camp in Lobau gemacht haben, Bacher Park, wo irgendwie die Parkgarage verhindert worden ist, Augartenspitz, also so eher alles so Single Issues, Not in my Backyard Style Besetzungen. Das meiste. Und genau. Ja. Gorilla Gardenings, Brachflächenbegrünung, halt Brachflächenbesetzung und Begrünung. Gibt es ja auch. Also ist eh noch immer einiges los, allerdings halt bei weitem nicht mehr so ein heißes Thema. Deswegen mache ich jetzt mal kurz ein Lied spielen, das ist Goldene Zitronen. Und zwar, diese Menschen sind halbwegs ehrlich.
Sachsen und Württemberg her.
letzte Kapitel heute geschrieben. Und zwar von der Uni-Übersetzung gab es ja auch dann noch den Freiraum, die Aula über Campusumweg. Die wurde heute geschlossen und geräumt. Leider. Gut. Und meine Intention, irgendwie diese Sendung zu machen oder mich irgendwie mit diesen, das zu präsentieren, war halt irgendwie so zu zeigen, überblicksmäßig, wie gesagt, ich hätte eigentlich viel mehr ins Detail gehen können, sollen. Ja, wurscht. Überblicksmäßig zu zeigen, also wie stark irgendwie auch diese Stadt von Besetzungen geprägt ist. Es hat ja praktisch jede soziale Bewegung, nahezu jeder hat irgendwie auf dieses Mittel der Raumnahme irgendwie zurückgegriffen, in so den letzten Jahrzehnte. Und dadurch natürlich die Stadt sehr stark mitgeprägt, was irgendwie sehr wenig bewusst ist. Und zwar von Seiten, also jetzt sowohl Siedlungen, die es immer noch gibt, wo die plötzlich sagen, nur diese schöne Siedlung Lobau, die ich am Anfang der Sendung genannt habe, plötzlich gegen neue Wagenplätze hetzt und so. Ja, das ist halt irgendwie relativ wenig bekannt, also nicht nur Siedlungen, sondern halt irgendwie Siedlungen, Nachtleben, Erziehung halt auch, also zum Beispiel der Verein der Wiener Kindergruppen, der selbstverwalteten, elternverwalteten Kindergruppen, hat meines Wissens nach die Ursprünge auch in der Arena-Besetzung, dann das Nachtleben, kulturelle Leben, also da ist sehr viel irgendwie, sehr viel da mit drinnen. Sozialer Wohnbau, wie gesagt, hat natürlich würde es ihn auch ohne Besetzungen geben, aber vielleicht nicht in dieser Form und nicht in diesem Ausmaß hätte es nicht gegeben. In der Zwischenzeit verabschiedet sich die SPÖ immer mehr davon. Ja, die Menschen, die da irgendwie so in diesen letzten 130 Jahren besetzt haben, hatten da irgendwie total unterschiedliche Vorstellungen, also so von Selbsthilfe über irgendwie diesen revolutionären Anspruch, Eigentumsverhältnisse über Bord werfen, neu zu gestalten, irgendwie egalitärer zu gestalten, sich aus der Gesellschaft möglichst weit auszuklinken und halt da irgendwie eine eigene, bessere Gesellschaft auszubauen. Das war auch irgendwie ein starker Gedanke, bis halt jetzt hin zu diesen Not-in-my-Backyard-Sachen, also kein Bau des Konzertkristalls so als Beispiel oder das Tiefgarage im Bacherpark oder was da immer gab, die ja zum Teil auch erfolgreich waren. Ja, ökologische Sachen, dann Gender-Sachen, wie gesagt, die FZ-Bar als Beispiel genommen, bei der Rosalila Villa bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie auch aus einer Besetzung hervorgegangen ist oder wie da die Geschichte ist, das weiß ich jetzt irgendwie so spontan nicht. Bis halt hin, dass irgendwie irgendwelche marginalisierten Gruppen da irgendwie aufmerksam machen. Das war eben in den 60er Jahren dieser schwer erziehbaren Jugendlichen, sogenannten. Oder jetzt vor kurzem halt bei der Audimax-Besetzung die EU-Obdachlosen, die irgendwie überhaupt da irgendwie auch total durch den Rost fallen und halt dadurch, dass sie praktisch so die Besetzung zum Großteil übernommen haben, irgendwie ziemlich auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Also das heißt, ist nicht viel drinnen in diesem Thema, da bewegt sich ziemlich viel, auch wenn es momentan irgendwie schlecht ausschaut, irgendwie da von wegen längerfristig ein Haus zu bekommen, weil die SPÖ da halt irgendwie zu sehr Angst hat, irgendwie Wählerstimmen an die FPÖ zu verlieren und weil halt, ja, der Staat sich irgendwie oder die Stadt oder wie auch immer nur noch möglichst wenige Kerngebiete wahrnehmen will. Gut. Jups, das war's so eigentlich so von meiner Seite. Und folglich werde ich ein Abschlusslied spielen. Und dann noch ganz kurz vielleicht die Termine bekannt geben, wobei mir eigentlich nur zwei einfallen, so spontan. Am Dienstag ist im Ammerlinghaus um 19 Uhr ein offenes antirassistisches Vernetzungstreffen. Von wegen Abschiebung stoppen. Schon länger geplant und anlässlich der Aktionen letzten zwei Wochen, die natürlich an Aktualität gewonnen. Und Politbeisel am Donnerstag in einer Woche, nächste Woche weiß ich überhaupt nicht, was los ist, am 20. geht es halt um Konsumkritik. Kritik der Konsumkritik, um ganz genau zu sein. Ja. Und ich spiele jetzt das letzte Lied. Moment. Hahaha. Ganz schnell noch die CD rausholen. So. Das ist wieder mal so schöner 20er-Style, 30er-Style. Und das ist von... Moment. Hans Reimann, Loblied auf die gute alte Zeit. Na.
Wenn man als Greis mit essig saurem Haar zurückblickt auf entschwundene Zeit, wo Deutschland brav und noch so bieder war und wo der Jüngling seine Maid mit einem Kratzfuß einlud zur Gavotte und etwas später zum Altar. Aus jedem Otto und aus jeder Lotte kristallisierte sich ein Paar. Großer Buddha war das niedlich, pazifistisch friedlich, wie die doofen Antilopen. Niemand ahnte von Synkopen, wer war damals schwul, im Vorkriegstugend fuhl. Die gute Lotte und der gute Otto spazierten traulich Hand in Hand. Sie spielten Halma, Mühle oder Lotto mit Vehemenz, denn es bestand gewisse Ähnlichkeit mit Kuh und Hotto. Sie trabten blind im Zotteltrott. In allen Züchten war ihr Stammbuchmotto und über beiden wachte Gott. Damals war man gern und gründlich dick und die Großmama verbarg mit Absicht ihre Waden. Damals galt ein Frauenbusen schick und man schminkte keineswegs vor Zeugen die Fassaden. Lottchen strickt wollne Socken, an Migräne litt sie nie, übte oft die Klosterglocken und war keusch bis übers Knie. Ihr fernen Zeiten, da der Öldruck ausbrach, man mimte Hamlet nicht im Frack. Und wenn der böse Klapperstorch ins Haus brach, so gab's kein Grand Malheur de Kack. Heut sitzen Technik, Tanz und Sport am Ruder, heut macht sich Funk und Fußball breit, und jeder Dritte ist ein rupsches Luder, das nennt man neue Sachlichkeit.
Okay, damit verabschiede ich mich und wünsche eine schöne Woche. Jo, macht es gut. Ciao und Baba.